SRF 2 Kultur.
Joseph Beuys. Das ist der Künstler mit dem Hut, dessen Olivenöl man im Shop des Kunsthauses Zürich kaufen kann und dessen Fußwaschung im Theater Basel bereits Legende ist. Beuys, die Biografie. Schon bevor das neue Buch im Aufbau Verlag erscheint, wirft es Wellen, hohe Wellen. Denn der Autor Hans-Peter Riegel kann belegen, dass der Performer und Umweltaktivist, der charismatische Avantgarde-Künstler der 60er bis 80er Jahre, ein Anhänger völkisch-deutscher Ideen im Gefolge Rudolf Steiners war. Heute Morgen plädierte Hans-Peter Riegel auf SRF 2 Kultur für eine Neubewertung von Mensch und Werk.
Als Menschen in jedem Fall. Also dort werden einige sehr überrascht sein. Und natürlich stellt sich unweigerlich die Frage, wie werden die Museen zum Beispiel mit Beuys in Zukunft umgehen? Das sollte durchaus eine Diskussion sein, was da mit Millionenaufwand in den Museen konserviert wird.
Muss der Künstler Beuys, vor allem muss sein Werk neu bewertet werden? Darüber hat David Vogel mit der Kunsthistorikerin Theodora Fischer gesprochen.
Frau Fischer, der Autor der neuen Beuys-Biografie, Hans-Peter Riegel, fordert, dass man den Menschen Beuys neu betrachten muss, nämlich als einen unverbesserlichen, rechtsgerichteten Ideologen und nicht etwa als linker Avantgardist. Sie haben über Beuys promoviert. Ist er wirklich dieser glühende, völkische Anhänger von Rudolf Steiner gewesen, Ihrer Meinung nach?
Nein, das glaube ich mit Sicherheit nicht. Ich habe ihn ein wenig gekannt und daraus könnte ich eine solche Erfahrung überhaupt nicht ableiten. Aber man wusste immer, dass Beuys natürlich eine andere Erfahrung mit sich getragen hat und auch gewisse Faszination zum damaligen Regime gehabt hat. Man wusste auch, dass er im Krieg war. Also das sind alles eigentlich nicht große Überraschungen. Meine Auseinandersetzung hat sehr stark in den 80er Jahren mit Beuys begonnen und das hat mich damals nicht sehr beschäftigt.
Riegel hat heute Morgen bei uns gefordert, dass man eben nicht nur den Menschen Beuys neu betrachten soll, sondern auch sein Werk. Und wenn ich Sie zwischen den Zeilen richtig verstehe, wollen Sie das nicht, dass man sein Werk jetzt neu interpretiert?
Die Rezeption des Werks von Beuys ist zu Lebzeiten ja kaum zu trennen gewesen von der Person von Beuys. Man weiß, dass Beuys eine sehr starke Ausstrahlung hat, dass er mit seinen Auftritten, mit seinem Reden, mit seinen Ideen, seinen Vorstellungen von sozialer Plastik sehr aktiv war und sehr viele Leute auch interessiert und fasziniert hat. Er hat gleichzeitig natürlich früher schon und über etwa 40 Jahre hinweg ein breites künstlerisches Schaffen gemacht von Zeichnungen, Plastiken, Skulpturen, Aktionen und so weiter, die viel weniger stark zur Kenntnis genommen wurde und die letztlich viel interessanter und wichtiger sind. Und ich sehe in diesem Teil des Werkes, habe ich schon immer gesehen, das, was die Leistung von Beuys ist als Künstler. Und das muss in meinen Augen nicht neu bewertet werden, überhaupt nicht, aber es muss vielleicht endlich mal genauer angeschaut werden. Es kann gut sein, dass einzelne Werke, wo er sehr stark ikonografisch sich vielleicht auf, ich habe jetzt keines im Kopf, aber auf Kriegsereignisse oder so bezogen hat, dass man die neu anblickt, aber im Ganzen überhaupt nicht.
Damals war Beuys ein Held der Umweltbewegung, der Studentenbewegung. Wenn ich Sie richtig verstehe, hat man in der Vergangenheit aber den Fehler gemacht, dass man das Werk von Beuys kombiniert hat mit der Person Beuys?
Es ist nicht ein Fehler. Natürlich gehört es zusammen, aber man hat es aus der Perspektive der Person Beuys eingeengt. Man hat es sozusagen durch seine Person und durch das, was er gesagt hat, was er getan hat, interpretiert und verstanden. Und das, glaube ich, war schon immer der große Fehler und auch der große Verlust, den man in der Wahrnehmung dieser Werke ausübt. Weil die sind großartig. ein Kunstwerk ist ja, irgendwann entlässt es der Künstler in die weite Welt. Und dann ist es nicht mehr immer der Künstler, der daneben steht und sagt, wie man etwas verstehen muss. Man braucht ihn auch nicht, sondern man muss dann ein Kunstwerk einfach anschauen. Und dann werden diese Kunstwerke eben wahnsinnig vielseitig, offen. Da hat dann auch sehr viel mehr Platz als nur diese eine Perspektive, die jetzt auch auf seine Biografie geworfen wird. Aber man kann nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und einfach dann alles nur noch durch die einfache Schwarz-Weiß-Brille lesen. Das hat man immer gemacht. Man hat bei Beuys immer alles einmal eben durch seine Person, seine Persönlichkeit. Einmal ist es der Grüne, der Vertreter der Studentenbewegung, der Spät-68er. Dann wieder jetzt ist es ein glühender Steiner-Verehrer. Also es ist einfach ein enges Denken.
Der Brite Phil Hayes ist der wohl einzige Performer in der Schweiz mit einem gewissen Promi-Status, seit er beim Late Service Public von Jacobo und Müller die englischen Zusammenfassungen der Show lieferte. Darüber hinaus aber arbeitet Phil Hayes regelmäßig als Performer, etwa mit Simon Ortolani oder mit Forced Entertainment. Nun ist Phil Hayes mit einem neuen Abend am Start. Elena Landmann hat gestern in der Zürcher Gessenallee die Premiere gesehen.
Drei Performer und ein Wohnzimmer. Das ist die Basis von Rumors and Legends, dem neuen Performanceabend von Phil Hayes, den er gemeinsam mit Maria Jerez und Thomas Kasebacher auf die Bühne bringt. Die drei sitzen im Bühnenbild, auf einem Bett, an einem Tisch und warten, bis das Publikum Platz genommen hat. Dann geht's los.
I remember I was here. And afterwards I was like here.
Phil Hayes geht von einer Ecke des Wohnzimmers in die andere und erinnert sich, ich war erst hier und dann hier, also da drüben. Und auch Thomas Kasebacher erinnert sich.
I was here. Yeah, I remember I saw you. It's this where we looked at each other. Yeah. There was like a nod.
Yeah. Die Erinnerung erstreckt sich nun nicht mehr bloß auf einen Standort, sondern auch auf eine Beziehung. Man hat sich angesehen und zugenickt. Und Maria Jerez schließlich erinnert sich an Worte.
I remember there was like, you said good.
I said good to you.
I probably asked you something.
Yeah, you must be good.
I think I said something like,
I remember I did this.
Ich erinnere mich, I remember, ist der Refrain von Legends and Rumors, ein Performanceabend wie ein Kammerspiel, in dem drei Personen sich aufs Genaueste erinnern, an ihre Gemütslagen, ihre Worte, Taten, Bedürfnisse, Gänge und doch nie hinauskommen über die Rekonstruktion eines winzigen Ausschnitts aus unserem Alltag. Immer wieder spielen die drei diesen Ablauf nach, um den richtigen zu finden. Einer kommt rein, sagt etwas, der andere blickt zu ihm, der dritte mischt sich ein, der erste geht wieder raus, tut aber zuvor noch dieses oder das andere etc. pp. Und im Laufe der Rekonstruktionen wird deutlich, wie unzuverlässig Erinnerung ist. Denn dieser Ablauf, den die drei mit größter Sorgfalt rekonstruieren, erfährt gravierende Änderungen. Musik kommt dazu, fällt später wieder weg. Man einigt sich darauf, die Stimmung war aggressiv, um wenig später festzustellen. Die Stimmung war im Gegenteil gelassen. Verständigung ist das Stichwort und Kontribution. Denn jeder will sich einbringen, will teilnehmen an der Rekonstruktion und jeder interessiert sich vor allem für sich. Was tat ich? Rumors and Legends ist ein Performanceabend und eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. Was passierte wirklich, beziehungsweise worauf einigen wir uns, dass es wirklich passierte? Die Schnittmenge dieses gemeinsamen Nenners muss nicht deckungsgleich sein mit Wahrheit. Das können auch Legenden sein, Gerüchte, Geschichten. Behaupten kann sich auf der Bühne das, dass einer erzählen mag und dass die anderen hören wollen, weil es bei ihnen wiederum etwas anstößt. Dieser konzeptuell scharf gefasste Abend ist de facto nicht mehr als die Repetition des Immergleichen und doch immer wieder anderen Ablaufs. Das hat etwas von einer Trockenübung, die auf Unendlichkeit angelegt ist. Und doch zieht das Publikum dieses Abends mehrere Schlüsse. Erinnerung ist Konstruktion. Gemeinsame Verständigung schlägt Wahrheit. Eine Geschichte wird dann erzählenswert, wenn andere ihr etwas beitragen können. Erkenntnisse, die auch jenseits von Performanceabenden ihre Beständigkeit erweisen können.
Sie kennen das bestimmt. Der Film ist gerade so richtig spannend und zack kommt die Werbeunterbrechung. Das nervt. Aber beim Fernsehen habe ich als Zuschauer keine Wahl. Im Internet ist das anders. Viele Online-Leser unterdrücken Werbung, damit sie, ohne dass zusätzliche Fenster aufgehen und Werbefilme laufen, ungestört surfen können. Jetzt rufen aber mehrere große Medienhäuser ihre Online-Leser und Leserinnen dazu auf, sich die Werbung doch bitte gefallen zu lassen. Ich habe bei Valerie Wacker von der Online-Redaktion nachgefragt, was steckt hinter diesem Aufruf?
Geld steckt hinter diesem Aufruf und ein großes Problem, nämlich die Frage, wie man im Internet überhaupt Geld verdienen kann. Lange dachte man, dass dies über Werbung möglich sei, nur gibt es eben gewiefte Programme, sogenannte Adblocker, die die Werbung auf den Webseiten unterdrücken. Das ist angenehm für den User, aber im Internet wird nur für Werbung bezahlt, die eben tatsächlich auch gesehen wird. Also gibt es kein Geld zu verdienen, wenn alle die Werbung unterdrücken.
Und wer ist da jetzt besonders betroffen?
Der aktuelle Aufruf kommt von renommierten deutschen Medienhäusern, unter anderem Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche.de und die Online-Redaktion der FAZ. Sie fordern ihre Leser auf ihren Webseiten Werbung zuzulassen. Diese Adblocker kann man eben für einzelne Webseiten einfach ausschalten. Die Medienunternehmen versprechen sich davon, dass ihre Online-Auftritte künftig besser rentieren. Spiegel Online gibt im Aufruf an, dass im Moment 1/4 der Leser solche Blocker installiert hat. Aber es sind nicht nur die großen Unternehmen betroffen, sondern eigentlich alle, die im Internet ihre Arbeit zur Verfügung stellen und eigentlich damit Geld verdienen wollen. Auf einer US-Medienwebseite habe ich gerade ein Interview mit einem Inhaber einer Game-Webseite gehört und auch der hat versucht, seine Leser dazu zu bringen, diese Blocker auszuschalten und hatte überhaupt keinen Erfolg damit.
Wie reagieren denn die Leser der deutschen Medienportale darauf?
Ja, generell gibt es viel Verständnis dafür, dass Informationen und Artikel nicht einfach gratis zur Verfügung gestellt werden. Die User scheinen sich bewusst zu sein, dass die Gratis-Mentalität im Netz nicht ewig haltbar ist. Aber viele lassen sich alleine durch solch einen Aufruf nicht umerziehen und wollen ihre Werbeblocker trotzdem nicht ausschalten.
Mit welchen Argumenten?
Ja, einige finden, sie hätten die Printausgabe abonniert und leiten daraus das Recht auf kostenlose Online-Artikel ab. Andere User sagen, sie bezahlen gerne, aber nicht über Werbung. Sie fordern dann Online-Abos oder dass man Artikel kaufen kann. Das ist übrigens der Weg, den mehrere Schweizer Medienhäuser für ihre Website gewählt haben, die sogenannte Paywall. Andere Kommentatoren des Aufrufes finden Werbung gerne, aber nur, wenn keine Bewegtbilder darunter sind, weil diese verlängern die Ladezeiten und sind nicht besonders schön, manchmal sogar störend, weil sie Ton haben.
Valerie Wacker, viele wollen die Werbung also nicht, aber die Frage bleibt, wie kann man denn im Internet Geld verdienen?
Ja, das ist und bleibt tatsächlich die große Frage der Branche. Und es gibt durchaus Seiten, die Modelle entwickelt haben, die für sie funktionieren. Zum Beispiel über freiwillige Spenden, über Bezahlmodelle, eben Paywalls oder darüber, dass man einfach für vertiefte Informationen dann bezahlt. Es gibt auch Stiftungen, die in die Bresche springen und zum Teil Internetdienstleistungen unterstützen. Aber ein Patentrezept gibt es nicht. Die meisten Webunternehmen sind nach wie vor auf der Suche nach Modellen, die ihnen ein Auskommen irgendwie ermöglichen.
Seit einer Woche ist er offen, der Tempel für Popmusik in farbig glitzernden Latzhosen und glänzenden Plateaustiefeln in Stockholm. Das ABBA-Museum. Nach 7 Tagen kann man feststellen, das Publikum kommt in Scharen. Meine Frage an Bruno Kaufmann, SRF-Korrespondent in Stockholm. Zu Hause in Schweden galt ABBA immer als unschwedisch, schrill, kommerziell, oberflächlich und wurde sehr skeptisch beäugt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg in Stockholm jetzt?
Ja, man kann sicher sagen, dass die Schweden und auch Schweden an sich eigentlich sich jetzt mit diesem größten Musikexportschlager aller Zeiten des eigenen Landes ein bisschen versöhnt hat. 30 Jahre also, nachdem ABBA auseinandergegangen ist und 300 Millionen verkaufte Schallplatten später, haben ja die 4 ABBAs das Rentenalter erreicht und auch die kritischen Zeitgenossen von damals, sie rechnen zeichnen jetzt eben diese Band und ihre Musik eigentlich fast zum fixen Inventar des Landes. Und man muss vielleicht auch sagen, dass man ein bisschen die Perspektive gewandelt hat, der große Erfolg im Ausland, das färbt jetzt eben auch auf Schweden ab und Schweden hat wirklich sich mit ABBA versöhnt.
Sie haben das Museum ja selber besucht. Wie muss man sich die Ausstellung vorstellen? Sind da einfach die goldenen Schallplatten aufgehängt oder wurden Sie persönlich vom Konzept überrascht?
Ja, ich wurde einerseits überrascht, andererseits gibt es natürlich auch Dinge, die da zu erwarten waren, angefangen einmal von den Bildern oder auch der Bühne, die nachgebaut wurde vom Eurovision Song Contest in Brighton 1974, als ich persönlich als sehr junger Mensch ABBA eigentlich entdeckte und mit mir auch die ganze Welt. Aber man hat in diesem Museum viel mehr auch gemacht. Man hat auch gezeigt, was eben dahinter steckt, hinter dieser Musik, hinter dieser Band, und das ist eben nicht irgendwie ein internationales Konzept, sondern etwas sehr bodenständig Schwedisches, Volksmusiktradition, die eigentlich alle vier ABBAs mitgebracht haben in kleinen Bands, wo sie durch das Land getingelt sind. Da sieht man die Küche aus dem Sommerhäuschen von Agneta nachgebaut, wo die ersten Songs geschrieben wurden. Und man hat eigentlich gezeigt in diesem Museum, das in einem sehr modernen Gebäude auf der Insel Djurgården mittendrin in Stockholm steht, wie eben dieses schwedische Pflänzchen sozusagen weltweit eben Wurzeln schlagen konnte. Und man hat auch noch ganz modernste Technik mit eingebaut. Man kann also überall auch partizipieren. Man kann als fünftes ABBA-Mitglied auf die Bühne stehen. Da wurden die modernsten Möglichkeiten auch genutzt und das ist sicher attraktiv.
Also ein modernes Museumskonzept. Das ABBA-Museum ist Teil der Swedish Hall of Fame. Das heißt, die Ausstellungsmacher gehen auch allgemein auf die schwedische Musikgeschichte ein?
Ja, das ist ein ganz bewusster solcher auch Zug, dass man eben ABBA nicht einfach gesondert betrachtet, sondern eben wirklich auf das schwedische Kulturgut Musik eingeht und ganz verschiedenste auch Vertreter da eigentlich zeigt und ihren Hintergrund, also angefangen von älteren Komponisten wie Ernst Rolf bis hin zu den neuesten Erfolgen wie zum Beispiel der Swedish House Mafia oder auch First Aid Kit. Das sind also alle diese, die eigentlich das schwedische Musikwunder ein bisschen ausmachen, aufgezeigt, und es wird gezeigt, wie das auch alles zusammenhängt. Wiederum auch ein bisschen die Idee eigentlich des schwedischen Wohlfahrtsstaates, wo alle Kinder kostenfrei Musikunterricht nehmen können. Das ist ja bis heute so, dass mehr als die Hälfte oder drei Viertel aller schwedischen Schulkinder neben der Schule eben auch in eine solche Musikschule geht, und das hat auch dazu beigetragen, dass in Schweden eigentlich die Musik eine der größten Exportwirtschaftsschlager überhaupt ist. Und das ist natürlich schon bemerkenswert für so ein kleines Land.
Zurück zum ABBA-Museum als Tempel für die Fans. Mit der Eröffnung hofft man in Stockholm natürlich auch auf Touristen aus aller Welt. Bruno Kaufmann, wie stark ist die Ausstellung über ABBA denn kommerzialisiert?
Ich würde sagen, gigantisch, zumindest jetzt im Moment in den ersten Tagen und Wochen. Da wird wirklich gegeben, was gegeben werden kann in Sachen auch Werbung. Das beginnt schon im Flughafen, im Bus vom Flughafen in die Stadt und in den Hotels. Überall wird auf dieses Museum, auf ABBA hingewiesen. Überall wird die Musik gespielt. Es ist eine kleine, große ABBA-Mania im Gang. Das zeigt auch ein bisschen, wie sozusagen nach Jahrzehnten, wo jetzt eben ABBA vor allem eben in der Welt immer wieder auch Erfolge hat, mit ihren Musicals, mit ihren Filmen, mit ihren Platten, dass das jetzt zurückwirkt sozusagen auf Schweden oder die Schweden eben auch versuchen jetzt davon ein bisschen zu profitieren, und als ganz besonderes Zückerchen werden allen ABBA-Fans wird hingewiesen, dass es ein rotes Telefon gibt in diesem Museum. Das ist das alte Festnetztelefon von Björn. Das steht jetzt dort und nur die vier ABBAs haben eine Nummer bekommen dorthin, und wenn das Telefon klingelt, dann sollte man es eben abnehmen. Da kann man mit einem ABBA-Mitglied persönlich sprechen.
David Vogel hat die Kulturnachrichten.
Der Ehrenleopard des Filmfestivals Locarno geht dieses Jahr an den deutschen Filmemacher Werner Herzog. Im Laufe seiner langen Karriere habe Herzog gekonnt zwischen Spiel- und Dokumentarfilm, zwischen Low-Budget-Filmen und solchen mit großem Star-Aufgebot gewechselt, ohne je seine Identität zu verleugnen, heißt es in der Begründung des Festivals. Der heute 70-jährige Filmemacher zählt zu den bedeutendsten Vertretern des internationalen Kinos und schuf Spielfilme wie Agire, Fitzcarraldo oder den Dokumentarfilm Mein liebster Feind über Klaus Kinski. Das Filmfestival in Locarno beginnt dieses Jahr am 7. August. Kann Alexander Pereira seinen Traum wahrmachen und Intendant der Mailänder Scala werden? Der Intendant der Salzburger Festspiele mit Zürcher Vergangenheit ist seinem Ziel zumindest einen Schritt näher gekommen. Laut Scala-Sprecher Carlo Maria Cella sind von den ursprünglich 25 Bewerbern nur noch 3 im Rennen, darunter auch der 65-jährige Österreicher. Der Entscheid, wer den begehrten Posten erhält, fällt der Mailänder Bürgermeister noch in diesem Monat. Das Zürcher Jazz-Trio Rusconi gewinnt den Echo Jazz Award als bester Live-Act des Jahres 2013. Rusconi setzte sich dabei unter anderem gegen die Jazz-Schwergewichte Wayne Shorter und Esperanza Spalding durch, die ebenfalls nominiert waren. Der beste Live-Act wurde nicht von einer Fachjury, sondern von den Leserinnen und Lesern des Magazins Jazz Thing gewählt. Mit der neuesten Auszeichnung geht der Preisregen also für das Trio weiter. 2011 wurde Stefan Rusconi als bester Pianist ausgezeichnet und schon zweimal wurde das Trio für seine originellen Videoclips prämiert.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.